Ich bitte euch nochmal aufzustehen, dass wir zu unserem Gott beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns hier zusammengeführt hast und Herr, dass wir noch ein Stück weit mehr darüber nachdenken dürfen, was damals geschehen ist, Herr, und was schon weit vorher voran angekündigt war, Herr, dass wirklich ein Licht aufgeht, dass Freude wahr wird, Herr, dass du der Friedensbringer bist. Und ich danke dir dafür, dass wir heute darüber nachdenken dürfen über dein Wort. Und ich bitte dich, dass du selbst redest, Herr, hinein in unsere Herzen, dass wir verändert werden, Herr, ein Stück weit mehr in dein Bild. Herr, dass wir wirklich ergriffen sind von einer vollkommenen Freude. Amen. Es sind ja einige Weihnachtslieder, die so von der Freude handeln und ein bekanntes Weihnachtslied ist auch Freue dich Welt, dein König naht. Eines der bekanntesten Weihnachtslieder, denke ich, mit einem sehr unglaublich tiefgehenden Text. Ich lese den kurz einmal vor, dass wir ihn nochmal vor Augen haben. Freue dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Jesus kommt bald, mach dich bereit, er hilft aus Sünden Nacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Freuet euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt. Des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt. Diesen Text verfasste Isaac Watts im Jahre 1719, also ist knapp 300 Jahre alt. Er tat das nach dem zweiten Teil vom Psalm 98. Und er dichtete Lieder seit seinem 20. Lebensjahr in England und dieses Lied bietet schon einige Gründe dafür, Freude zu haben, Freude zu erleben. Freue dich. Spricht davon, dass Jesus aus der Dunkelheit der Sünde befreit, dass er Satans Reich besiegt, dass er wiederkommt, dass er den Sieg trägt. Und so kann und möchte ich den Predigtitel für heute nennen. Freue dich Welt, dein König naht. Und dazu lesen wir diesen Text aus Jesaja 8, Vers 23 bis Jesaja 9, Vers 6. Freue dich Welt, dein König naht. Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 6. Jörg hat ihn gestern schon angesprochen, zwei Verse aus diesem Abschnitt. Wir lesen heute den ganzen Abschnitt. Dort steht, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere dem Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand wie ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Worte unseres lebendigen Gottes. Und dieser Isaac Watts, der hat auch ein Buch geschrieben, The Improvement of Mind, also die Verbesserung des Gedächtnisses quasi. Dort legt er in seinen Ausführungen Wert darauf, Wissen nicht nur passiv zu vermitteln, sondern sich auch aktiv damit auseinandersetzen. Und er empfahl dabei, sich Notizen zu machen, Vorträgen, Mitschriften anzufertigen und dann Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten zu suchen. In dem Sinne möchte ich euch auch ermutigen, Habt eure Bibeln dabei, macht euch Notizen, lasst uns darüber austauschen, was Gott immer und immer wieder, nicht nur heute, immer und immer wieder uns zu sagen hat. Fand ich sehr gut, als ich das von Isaac Watts gelesen habe. Freue dich, Welt, dein König naht. Und ich habe die Verse so eingeteilt. Erstens die Verse 23, Kapitel 8 und 9, Vers 1. Dann verwandelt sich die Finsternis in Licht. Dann, wenn der König naht. Freue dich, Welt, dein König naht. Die Verse 2 bis 6. Dann ist dort durchdringende Freude. Also es geht um Licht, es geht um Freude, zwei ja, grundlegende Begriffe, die in der Bibel recht bekannt sind. Und gewissermaßen haben wir jetzt schon die Anwendung zur Predigt hinzuführen zur Freude. Ich möchte, dass wir zu dieser Freude kommen. Das Ziel meiner Predigt ist, dass wir zu dieser Freude über Christus, über das, was damals geschehen ist, kommen. Dass wir das wirklich mit einfließen lassen in unser Leben und in unseren Lobpreis. Wir schauen uns einige Details jetzt in diesem Text dann an und ich wünsche mir, dass wir hingetrieben werden zur Anbetung, wenn wir das heute studieren, was Jesaja damals aufgeschrieben hat. Nun, was hat dieser Text mit Christus zu tun? Warum münzen wir ihn auf Christus? Warum dürfen wir ihn so verstehen? Wir schlagen einfach mal Matthäus auf, Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Der unmittelbare Beginn des Wirkens Jesu. Matthäus 4, Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum. Das lag am See, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also wir sehen, der Evangelist, der die meisten rückwirkenden Prophezeiungen auf Jesus münzt, der sehr oft aus dem Propheten Jesaja zitiert, auch das nimmt er, um das auf Jesus zu münzen. Es geht um Jesus, es geht um denjenigen, den Gott versprochen hat, den Messias. Und Jesaja, hat Jörg gestern schon erwähnt, 700 Jahre vorher. Vom Geist inspiriert hat Jesaja das geschrieben. Und wir schauen uns die Verse nun an. Jesaja 8, 23 unter dem ersten Punkt. Und da sehen wir direkt eine Karte, ist ein bisschen klein, ich weiß das, aber einfach nur, damit ihr euch vorstellen könnt, diese Gebiete, Sebulon und Naphtali. Also oben der rote, das rote Viereck ist Naphtali, dann darunter Sebulon. Das sind die beiden Gebiete, um die es geht. Und da ganz rechts in den Ecken von den beiden Kästen seht ihr den See Genezareth. Also da ist Jesus hingegangen. Und das schreibt Jesaja hier. Und wir müssen uns vorstellen, wir befinden uns 700 Jahre etwa vor Christus. Wir befinden uns in einem geteilten Reich. Es gab ein Nordreich und ein Südreich. Und Jesaja war eigentlich Prophet des Südreiches, also den unteren Stämmen. Und er berichtet hier, dass der Norden Schmach erleidet in diesen Gebieten, aber dass dort etwas geschehen wird. Ja? Und dieses Volk ist im Dunkeln. Es wird von Finsternis bedrängt und das erleben sie schon. Sie erleben schon die Schatten, verdorbene Könige, Ungerechtigkeit, immer wieder Krieg. Das Nordreich steht einige Jahre bevor sie in das Land Assyrien verschleppt werden. Das ist der geschichtliche Hintergrund hier, wo Jesaja schreibt. Und da sollte es noch dunkler werden. Dieses doch am Anfang, doch nicht bleibt das Dunkel, bezieht sich auf den Vers vorher. Vers 22, siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel. Und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Da ist richtig üble Zeit und das Volk ist bedrängt. Es wird bald verschleppt werden, einige Jahre später, das Südreich auch, nach Babylon. Prophet Daniel berichtet davon. Also diese düstere Bedrängnis der Feinde. Das ist der Hintergrund, wo Jesaja das schreibt. Und es wird aber, wie er sagt, hier eine spätere Zeit kommen, was zur Ehre führt, was zu Glanz führt, was etwas bringt, was ganz anders ist. Und das ist nicht nur die Gebiete des Nordreiches, sondern bis zum Meer, jenseits des Jordan, im Kreis der Nationen eingeschlossen. Es wird etwas geschehen, was weit darüber hinausgeht. Und das ist dieses Licht, wovon hier gesprochen wird, was alles verändern wird, in einer Zeit, wo es düster sein wird. Und diese Zeit wird nun mit Vers 1 nochmal und den Versen danach beschrieben. Vers 1, das Volk, was im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die in Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Und das ist so interessant hier, weil wie diese Verse beschrieben werden, nahezu jedem Vers finden wir das. Hier ist Dichtkunst drin. Ja, wir Deutschen, wir sehen das nicht, weil unsere Dichtkunst ist darauf beschränkt, dass sich irgendwas reimt. Ja, das ist ja meistens so ein Endreim, das ist für uns Dichtkunst. Goethes Faust, wer den gelesen hat, der weiß, dass man da an Energie wahrscheinlich reinstecken muss in so ein ganzes Buch. Und im Hebräischen ist Dichtkunst aber was anderes. Da ist es mehr über den inhaltlichen Reim. Ja? Also zwei Aussagen, die hintereinander stehen, die gleich sind oder die entgegengesetzt stehen. Vers 23 zeigt zum Beispiel das Entgegengesetzte. Ja? Einmal die frühere Schmach und die spätere Ehre, den späteren Glanz. Vers 1 hat dieses Gleiche. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist für den Hebräer tiefste Poesie. Wenn er so etwas sieht, das erkennt er und das weiß er. Und das heißt für ihn, da ist etwas Besonderes, da wird was doppelt gesagt, da wird etwas vertieft oder entgegengestellt, um etwas herauszuheben. Es hebt Aussagen hervor, es verstärkt sie, so wie wir in Vers 1 hier sehen. Es wird doppelt quasi beschrieben und der Hebräer weiß, das ist wichtig. Diese Dunkelheit, die hier gemeint ist, kann nicht nur, wie ich gerade beschrieben habe, das Dunkel der Feinde meinen. Gerade in Bezug auf Jesus, deswegen hatte ich Matthäus 4 am Anfang gelesen, und dass es um den Messias geht, um die Aufrichtung seines Reiches. Ja? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das hat er ja verkündigt. Matthäus 4, Vers 17, hat Johannes vorher verkündigt. Hier geht es um eine geistliche Dunkelheit, um inneres Dunkel, worum es hier geht. Kehrt um, geht weg von dem alten Bösen, was ihr tut, bereitet euch vor auf den Messias und sein Reich. Innerlich, geistlich ausgerichtet auf das dunkle Herz. Leider hat das Volk aber zur Zeit Jesu nicht gesehen, was Gott vorhatte. Was erwarteten sie? Sie erwarteten einen mächtigen König, der sie aus den Fängen der dunklen Besatzung befreit. Ja, Israel war seit mehr als 600 Jahren immer besetzt gewesen. Von Babylon, von Medo-Persien, von Griechenland, von Rom. Immer wieder hatten sie Besatzer und davon wollten sie befreit werden, aber darum geht es Gott nicht. Es geht immer um unser Herz. Es geht immer um unser Herz. Die geistliche Dunkelheit. Und zur Zeit Jesu, so können wir lesen, war es eine sehr finstere Zeit. Johannes 3, Vers 19 sagt, die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Drei Verse nach unserem Vers, der hier hängt. Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und trotzdem sahen sie das Licht, das war unübersehbar. Wenn irgendwo Licht in der Dunkelheit ist, das kann man nicht übersehen. Das sieht man. Aber das Volk Israel, was sich von Gott abgewendet hat, immer und immer wieder, Ägypten, die Zeit der Richter, diese üble Königszeit, wo so viele Könige, was taten sie? Sie taten das, was böse war in den Augen des Herrn. Finden wir immer wieder diesen Ausdruck. 400 Jahre hat Gott nicht zu ihnen gesprochen, nachdem sie aus dem Exil zurückgekommen sind. Bis auf die Zeit, wo Jesus gekommen ist, wo Gott seinen Sohn sandte. Und diese Zeit, wie beschreibt Jesus dieses Geschlecht, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Was ist das Licht? Das Licht ist das Kommen des Messias. Das Licht ist das Kommen des Messias. Das Volk, was im Dunkeln sieht, sieht ein großes Licht. Der Messias kommt, er ist angekündigt. Licht leuchtet über ihnen, es strahlt. Sie wissen, derjenige ist da, den Gott ganz weit vorher angekündigt hat. Und lass uns mal Johannes 1 lesen. Johannes 1, die Verse 4 und 5. Diesen wunderbaren Johannes-Prolog, wo Johannes über das Wort schreibt. Das Wort, was Gott war und das Fleisch gewordene Wort. Jesus Christus. Johannes 1, die Verse 4 und 5. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Selbst wenn diese Welt so finster war und wenn alles bis zum Tod am Kreuz so aus war, als hätte die Finsternis gesiegt, das Böse gesiegt. Nein, letzten Endes hat das Licht gesiegt. Ja, und er selbst ist das Licht der Welt, so sagt er später in Johannes 8, Vers 12. Und das wusste das Volk. Das Volk wusste, wenn der Messias kommt, dann gibt es Heil, dann gibt es Erneuerung. Dann bedeutet es Aufrichtung des Gottesreiches. Und damit geht was einher? Freude. Damit geht Freude einher. Da dürfen sie jubeln darüber und eine Hoffnung auf ihr Heil, auf ihre Rettung. Auch wenn sie das mehr auf die Befreiung von den Feinden gemünzt haben. Ja? Welche Knechtschaft haben sie angenommen? Eben die Befreiung von den Feinden. Nein, Gottes Plan war anders. Welches Reich hat Christus aufgebaut? Dieses irdische Friedensreich? Nein. Ein geistliches Reich. Es ist schon da, ja. Aber es ist noch nicht das Reich, was er einmal auf Erden aufrichten wird. Und das schauen wir uns gleich noch ein bisschen weiter an, wann und wie das geschieht. Und zunächst möchte ich uns fragen, was wir aus diesen Versen mitnehmen können. Jesus ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Glaubst du das? Dass er in unsere Welt hineinstrahlt? Gerade zu Weihnachten, Fest der Lichter, ja, hier leuchtet es auch, überall leuchtet es, alles hell erstrahlt. Aber leider wird zu Weihnachten immer weniger an Jesus gedacht. Wir leben immer noch in einer Welt, die dunkel ist. Diese Welt drückt das Licht weg. Sie drückt Jesus weg durch Ablenkung, durch Wissenschaft. Durch Bibelkritik, durch Mystizismus, durch Liberalismus. Also die Freiheit zu sagen, das was hier steht, das stimmt alles gar nicht. Ich kann das glauben, was ich will. Jeder geht seinen eigenen Weg. So wird immer mehr das Licht weggedrängt und gesagt, das ist doch alles nicht wahr. Wenige schauen auf das wahre Licht, auf Jesus. Zeigst du den Menschen, wer das wahre Licht ist? Darum frage ich dich, wer bist du? Wenn du gläubig bist, dann bist du was? Was sagt Jesus? Ihr seid das Licht der Welt. Genau, wir sind das Licht der Welt. Matthäus 5, 14 bis 16 sagt er das. Ihr seid das Licht der Welt. Was macht Licht? Licht strahlt, Licht deckt auf. Licht verscheucht die Dunkelheit, Licht spendet Wärme. Ja, damals gab es keinen Strom, aber Feuer war damals Licht. Das spendet Wärme. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Strahlt Jesus in deinem Leben? Spiegelt dein Leben die Wesenszüge Jesu wider, dass die Menschen das wahre Licht in deinem Leben sehen? Bist du freundlich, geduldig, gütig, liebevoll, barmherzig und so weiter? So wie Jesus es war? Oder bist du böse, zornig, gereizt, ungeduldig, nicht liebevoll? Jesu Wesenszüge, dadurch können wir das wahre Licht ausstrahlen, durch unser Leben und es auch verkündigen mit unseren Worten. Eine Illustration dazu, so wie der Mond nicht aus sich selbst leuchten kann. Auch wenn wir das meinen, sieht so aus. Nein, er leuchtet nicht. Warum leuchtet der Mond? Er leuchtet, weil er von einem hellen Licht angestrahlt wird, der Sonne. Und so sind wir das Licht der Welt, als von unserem Herrn Jesus, dem wahren Licht der Welt, angestrahlt. Wir können nicht aus uns selbst heraus leuchten, sondern nur durch Christus. Durch Christus, mit Christus. Und wir strahlen, je heller wir uns diesem Licht selber aussetzen. Je mehr wir uns in die Gegenwart Christi begeben, desto heller strahlen wir. Das heißt, setze dich dem Licht aus, studiere sein Wort. Pflege die persönliche Beziehung zu ihm. Lass dich von ihm prägen, dass du von innen raus verändert wirst und in die Welt hinausstrahlst, seine Wesenszüge und die guten Werke tust, die du nicht unter einen Scheffel stellst, sondern sie zeigst, nicht weil du stolz bist, sondern weil du sie aus der Kraft mit Jesus heraus tust. Zeige den Menschen und erzähle den Menschen, wer das wahre Licht ist. Gerade jetzt zu Weihnachten immer wieder gute Möglichkeiten. Dass sie auch aus der Macht der Finsternis versetzt werden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dass sie auch diese Hoffnung sehen, bevor es zu spät ist. Und diese Hoffnung, die hatte auch das Volk Israel. Endlich dürfen sie den Messias sehen. Ein Großteil aber hat ihn abgelehnt. Sie haben die Hoffnung gehabt, ja, der baut sein Reich auf. Aber sie haben es anders verstanden. Vom Alten Testament her gab es diese Perspektive aber auch noch nicht so klar und deutlich, wie wir sie heute haben. Ja, da war es einfach das Kommen des Messias. Heute wissen wir, er ist gekommen und er wird wiederkommen. Er ist das erste Mal gekommen, um uns zu reinigen, in unserem Herzen, um uns reinzumachen, frei zu machen von der Sünde, um einen Weg zu Gott zu schaffen. Für eine persönliche Beziehung mit ihm, dass er uns rettet aus der Dunkelheit, aus der Finsternis und versetzt in sein wunderbares Licht. Und das wünsche ich mir, dass wir das weitergeben. Dass wir das weitergeben. Freu dich, Welt, dein König naht. Da ist wirklich Versetzung von Finsternis in das Licht, wenn wir diesen König sehen, ihn als König in unserem Leben haben. Und nun schauen wir uns die nächsten Verse an. Vers 2. Jesaja 9, Vers 2. Du vermehrst den Jubel, du machst Freude groß. Auch hier wieder, ja? Zweimal dasselbe. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht zum Verteilen der Beute. Freue dich, Welt, dein König naht, dann ist dort durchdringende Freude. Du vermehrst den Jubel, du machst Freude groß. Schlachter, alle die Schlachter haben, die gucken jetzt vielleicht ein bisschen verdutzt. Ja? Schlachter übersetzt hier diesen Jubel mit Volk. Das ist ein bisschen aus der Sprache, aus der hebräischen Sprache heraus. Was aber, woran erinnert das? Die Vermehrung des Volkes an die Verheißung, die damals von Abraham gegeben wurde. Dein Volk wird zahlreich sein und es wird wachsen. Das ist auch eine Freude. Es wird ein großes Volk sein. Ich habe mich jetzt hier an Elberfelder Luther gehalten. Diese Freude, diesen Jubel, den Gott schenkt. Ja, wer schenkt? Natürlich, Gott schenkt ihn. Diese Freude, diesen Jubel. Er ermöglicht das alles, was hier ist. Vers 6 lesen wir, sein Eifer wird das alles tun. Gottes Eingreifen in die Weltgeschichte bringt eine außergewöhnliche Freude. Eine Freude, die man sich als Mensch gar nicht vorstellen kann. Eine tiefe, tiefe, tiefe und bleibende Freude, die über allem Krieg und über allem Leid steht, die von innen herauskommt und die hier mit zwei Bildern beschrieben wird. Ja? Wie freut man sich? Wie in der Ernte, wie beim Verteilen der Beute. Nun kennen wir das alles, glaube ich, nicht so. Ernte, glaube ich, die wenigsten von uns mal gemacht. Kommt ja alles mit dem Aldi an, ne? Ja. Verteilen der Beute. Ich glaube nicht, dass wir mal so, vielleicht als Kinder mal so Raubzüge gestartet haben. Und dann haben wir die Beute bekommen. Irgendwo aus dem Wald, die Eicheln oder keine Ahnung was. Also die Ernte, ja. Das ist das erste Bild, was hier beschrieben wird. Man muss sich vorstellen, ein Bauer, der am Anfang das Feld umpflügt, der pflanzt, der den Dünger ausstreut und der tränkt und die meiste Zeit wartet. Er muss geduldig sein. Man ist angewiesen darauf, dass das Korn wächst, dass es alles wächst, weil davon lebt man. Ja, dass die Scheunen voll werden, dass man davon selber sich einen Teil wegnimmt, um Brot zu backen, um den Rest zu verkaufen und zu leben. Aber wenn dieser eine Tag da ist oder mehrere Tage der Ernte und dieser Tag da ist und man weiß, boah, kriege ich alles. Und dann lehnt man sich zurück und weiß, meine Scheunen sind voll. Dann ist das eine Freude. Dann weiß man, boah, ja, es hat sich gelohnt. Und ich kann überleben. Ich werde überleben und ich kann die Dinge verkaufen. Und da ist echte Freude da. Oder das Verteilen von Beute. Ja? Ein Krieg wurde geführt, eine Stadt wurde erobert. Und dann, ja, dann wird die Beute aufgeteilt. Man hat sie sich erarbeitet und super, man bekommt Schätze, man bekommt Gold, die man da irgendwo in Schatztruhen gefunden hat und wertvolle Dinge. Man bereichert sich, Verteilen der Beute, es ist einfach ein freudiger Moment, wo man den Lohn erhalten hat. Und so ist die Freude, wenn es um den Messias und die Errichtung seines Reiches geht. Damit wird sie beschrieben. Und von Jesaja aus gesehen waren die Menschen voller Erwartung. Es wird einer kommen. Ein Messias wird kommen. Und darüber haben sie sich gefreut. Die Menschen loben Gott und preisen ihren Erretter. Und diese Freude, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wird begründet in den nächsten Versen mit drei Dingen. Ja, Verse 3, 4, 5 werden immer eingeleitet mit einem Denn. Ja, dreimal finden wir hier Denn. Vers 3, Vers 4 und Vers 5. Und das ist die Begründung. Wofür, worüber freuen sie sich? Denn deswegen, darum. Darum freuen sie sich. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Vers 3, das erste Denn. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Ich bin das Wagnis eingegangen, auch wenn nicht viele dieses Lied kannten, dieses Lied vorzuschlagen für heute. Zerbrochen ist der Stab der Sünde dunkler Macht. Vers 3. Das ist genau das Lied, was davon handelt. Freude wegen der Befreiung von der Knechtschaft der Sünde. Vom Alten Testament her konnte dieses Wirken des Messias noch nicht ganz erfasst werden. Retter und Befreier. Feinde Israels, klar, waren das auch Joch und Rute für sie. Ja, wo sie bedrängt wurden, wo sie unter Sklaverei quasi in gewissermaßen standen. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen beim ersten Mal. Vom Alten Testament her gab es, wie gesagt, diese Unterscheidung nicht so. Es ist eine Prophezeiung, wenn man den Propheten Daniel liest, wenn man im Hauskreis studiert. Das ist das Kommen des Messias. Wir haben einmal gesehen, dass er kommen wird und sterben wird, Daniel 9. Wir haben einmal gesehen, dass er sein ewiges Reich aufrichten wird, auf der Erde. Ein Kommen des Messias. Vom Neuen Testament her dürfen wir genau das verstehen. Wir sind in diesem Privileg, die ganze Offenbarung zu haben. Wir verstehen, erste kommen, tut Buße und kehrt um zu Christus. Habt eine Beziehung zu ihm, kommt in den Himmel. Und das zweite kommen, in Macht und Herrlichkeit, wird zur Aufrichtung seines Reiches sein. Bezug nehmend auf Matthäus 4, wir hatten es gelesen, ist eben genau das der erste Teil. Ihre Sünde musste beiseite geschafft werden. Zerbrochen ist der Stab der Sünde dunkle Macht. Dieser belastende Stab, diese Last auf der Schulter, dieser Stock des Treibers. Ja, das sind genau die drei, womit das hier erklärt wird. Und ich habe Bilder mitgebracht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das Joch ihrer Last. Ja, eigentlich kennt man das, ist eher so ein Ring, den man um Kühe legt. Ja. Beim Pflügen des Feldes, hier sind es einfach Esel, aber die sind zusammengebunden, die haben das so mit dem Hals gebunden und die können nicht weg. Hinten dran ist irgendwas, was sie ziehen, damit das Feld durchgepflügt wird. Und sie hatten das um ihren Hals hängen. Und das war schwer. Das war schwere Last, die sie da zu ziehen hatten. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Eine schwere Last. Der Stab auf ihrer Schulter. Kleines Mädchen gefunden. So hat man Wasser geholt. Auf der Schulter liegen zwei Eimer an den Seiten. Und wenn das voll mit Wasser war, hatte man locker 20 Kilo auf den Schultern Lasten. Ich weiß nicht, ob so ein Mädchen das ausgehalten hätte. Übelst. Eine Last, die da liegt. Der Stab auf der Schulter. Die nach unten zieht, der beschwert. Und das dritte Bild, womit das hier deutlich gemacht wird, man sieht ihn da, der Stock des Treibers. Der Treiber, der den Stock in der Hand hält. Tiere mussten im Zaum gehalten werden. Und wenn die Tiere nur ein wenig in eine andere Richtung gehen, zack, der Stock des Treibers. Der zwang sie, weiterzugehen in die Richtung. Er hat sie geschlagen, er hat sie Schmerzen spüren lassen. Und alle drei sind zerbrochen. Das ist die Botschaft hier. Alle drei sind zerbrochen. Das Joch ihrer Last, der Stab auf ihrer Schulter, der Stock ihres Treibers, zerbrichst du. Wir haben es gesungen. Zerbrochen ist der Stab, der Sünde dunkle Macht. Geistlich gesehen ist die Last und die Macht der Sünde gebrochen, als der Messias, als Jesus das erste Mal kam. Wie ein schweres Joch, wie ein hölzerner Stab, so drückt die Sünde, so hält sie den Menschen in Zaum. Der Römerbrief macht so deutlich, wir sind unter der Macht der Sünde als natürliche Menschen. Die Sünde zwingt uns, das weiter zu tun, was wir immer getan haben, gottlos leben. Doch mit Einkehr dieses Lichts, mit Auftreten des Messias, mit der Richtung seines Reiches, zunächst einmal das geistliche Reich und seinem Erlösungswerk, letzten Endes am Kreuz, hat er die Sünde zerbrochen. Und was gibt das? Freude. Die Begründung, warum wir uns freuen, ist, dass er die Sünde kaputt gemacht hat. Natürlich werden wir immer wieder geplagt von der Sünde. Ja, das weiß ich. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen. Und immer wieder hört man das von Menschen, als sie sich bekehrt haben. Bei mir ist eine Last von den Schultern gefallen. Ich freute mich, ich fühlte mich so erleichtert. Das macht die Sünde, sie quält einen. Mehr innerlich, als dass sie wirklich uns runterzieht. Aber innerlich quält sie uns. Und mir ist eine Last von der Schulter gefallen. Wenn man wirklich versteht, was die Sünde anrichtet, diesen bösen Zwang, dann freut man sich, befreit davon zu sein. Und wie wird diese Befreiung geschrieben? Beschrieben? Tag Midians. Wir haben Tag Midians, diese Befreiung. Was war der Tag Midians? Richter 6 bis 8. Ich denke, die Geschichte kennen die meisten hier. Ist hier nochmal genau. Richter 6 bis 8. Der Tag Midians. Brauchen wir jetzt nicht alles lesen, ist ein bisschen lang, die drei Kapitel. Da ist ein großer Sieg errungen worden für Israel. Richter 6. Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und die Midianiter bedrückten sie. Die Last. Sie schrien um den Herrn, sie schrien um Hilfe und dann sagt Gott, ich werde mit dir sein, Israel, und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Richter 7, 32.000. Boah, ein großes Volk, was da war. Klasse, oder? Wie die gegen die Midianiter zu kämpfen haben. 22.000 weg, weil die sich fürchteten. Und Gott sagt, boah, 10.000, das ist mir immer noch zu zahlreich. Diese 10.000 sollten ans Wasser gehen und lecken wie die Hunde. Warum? Hat nichts mit ihrer kriegerischen Stärke zu tun, wenn man sowas kann, oder? 300 blieben über. Und Gott sagt, mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das waren weniger als 1% hinterher, die noch über waren von den 32.000. 300. Und dann Kapitel 8. So musste sich Midian von den Söhnen Israel beugen und konnte sein Haupt nicht mehr erheben. Was ist geschehen? Der Tag Midians. Das war der große Tag, wo Gott den Sieg errungen hat. Ja, 300 Leute. Aber wenn Gott nicht gewirkt hätte, hätten die nicht viel anrichten können gegen diese Übermacht. Und so hat Jesus an einem Tag am Kreuz den Sieg errungen über die Macht der Sünde. Und wir können von unserer Sündenmacht befreit werden. Das ist Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Das war die erste Begründung zur Freude. Schauen wir uns nun die zweite Begründung an. Vers 4. Jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand wie ein Fraß des Feuers. Freude wegen dem Bringen des oder von Frieden. Auch hier wieder zwei Bilder, ja, wie Jesaja das beschreibt. Zunächst der dröhnend einherstampfende Stiefel. Ja, wie Soldaten in Reih und Glied laufen und es dröhnt und dröhnt und dröhnt, wie da hunderte Soldaten marschieren. Im Gleichschritt. Und das ist ein Bild für den Krieg, was hier gebraucht wird. Schlachter beschreibt das auch so, als ein Herstampfen im Schlachtgetümmel, wo die Soldaten laufen. Und der im Blut gewälzte Mantel. stellen wir uns die Leute vor, die diesen Mäntel hatten. Das waren mehr die Offiziere und die Herrscher. Das Blut, was an ihren Mänteln klebt, wenn sie durch das Schlachtfeld gezogen sind, wo sie durch die Blutlachen gelaufen sind. So als wäre es darin gebadet worden. Ein Bild für den Krieg, was hier Jesaja gebraucht. Und was ist damit? Die beide verfallen in Brand. Krieg wird vernichtet. Sie werden ein Fraß des Feuers. Krieg wird aufhören, wenn Christus kommt. Er wird Frieden schaffen. Er hat den Krieg einmal damals, als er gekommen ist, schon zwischen Gott und Welt beendet, indem er gesagt hat, glaubt an mich und ihr werdet Frieden haben, ihr werdet zum Vater in den Himmel kommen. Das ist Frieden, den er damals schon geschaffen hat. Aber hier geht es um militärische Stärke, um echten Frieden. Hat Krieg und Terror aufgehört, als Jesus kam? Nein. Wird der Krieg und der Terror aufhören, wenn Jesus wiederkommt? Ja, er wird aufhören. Wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommt und 1000 Jahre auf dieser Erde Frieden schaffen wird, was münden wird schlussendlich in die Ewigkeit, in das ewige Reich? Da wird Frieden sein, ohne Ende. Lest Offenbarung 19 bis 22, da wird es beschrieben. Wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, das Kommen des Lichts, das Kommen des Messias. Vom Alten Testament her war es das Kommen. Wir können unterscheiden, was wirklich geschehen ist, warum er das erste Mal kam und dass er nochmal wiederkommen wird. Sein Reich ist ein Reich des Friedens. Ja, es werden keine Waffen gebraucht. Ja? Ich habe auch einige Stellen einfach nochmal dazu geschrieben. Dieses ewige Friedensreich, was er auf der Erde aufrichten wird, was mündet in die Ewigkeit, in den neuen Himmel, die neue Erde. Aber auch schon damals wurde das deutlich gemacht bei Petrus im Garten Gethsemane. Petrus hat mit dem Schwert geschlagen, das Ohr abgehauen. Und er sagt, nein, so soll es nicht sein. Frieden, Frieden, das ist Grundsatz seines Reiches, seines Wesens, das, was er sich von uns wünscht, was er eingeführt hat. Aber es wird einmal vollkommen sein, was wir noch nicht erleben, ohne Krieg, ohne Terror. Und das ist Grund zur Freude. Er wird allen Kriegen, allen Terror ein Ende setzen. Das Reich, sein Reich ist ein Reich des Friedens. Es wird ohne Vergleich sein, sowas kennen wir nicht. Auch wenn wir hier in Frieden leben, wir sagen, wir kriegen es immer wieder mit. Wir kennen keinen Frieden. Aber da wird es so sein. Und das ist Grund zur Freude, dass wir einmal da sein werden in seiner Ewigkeit, im Reich des Friedens. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund, den finden wir in den Versen 5 und 6. Ich lese zunächst Vers 5. Denn, das dritte Denn, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Auch hier wieder. Kind geboren, doppelt, ein Sohn ist uns gegeben. Es vertieft das. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und wer wird hier vorgestellt? Hier wird der König dieses Reiches vorgestellt. Und das ist C, Freude wegen der Geburt und Herrschaft des Messias, wegen des Königs. Er ist nicht direkt als der mächtige König hier auf der Erde erschienen, als erwachsener Mensch. Nein, ein Kind ist uns geboren. Es wird dann noch näher definiert. Ein Sohn ist uns gegeben. Vom Anfang der Bibel, 1. Mose 3, wird schon angekündigt, dass etwas geschehen wird. In 2. Samuel 7, diese große Verheißung, die David bekommen hat. Da wird schon gesagt, ein Sohn wird auf deinem Thron sitzen, der ewig herrschen wird. Wunderbar, wie das schon vorher gesagt wurde und wie Jesaja das hier aufgreift und wie es zu Weihnachten in die Tat umgesetzt wurde. Wir feiern diesen Tag und das ist Freude. Das Volk Israel sieht, seit Jesaja diesen Tag kommen, 700 Jahre vorher, erwarten sie den Messias. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Der Retter ist geboren. Aber Retter wovon? Erst einmal von Sünde, von Tod und Teufel. Und das bedeutet, dass eben nicht mehr unsere Schulter es ist, auf der eine Last liegt, sondern alles liegt auf seiner Schulter. Er herrscht. Ja, nicht mehr die Sünde herrscht über uns, sondern wenn wir gläubig geworden sind, herrscht er in unserem Leben und er herrscht in seinem Reich. Die Herrschaft über die ganze Welt letzten Endes ruht auf ihn. Jesaja spricht davon, Daniel spricht davon, Zacharja 14, Vers 19 spricht davon. Er ist der souveräne Herrscher, der mit Macht und Herrlichkeit auf die Erde wiederkommen wird und dem jetzt schon alle Macht gegeben ist auf Himmel und auf Erden. Er baut sein Reich. Das lesen wir gleich in Vers 6, aber vorher müssen wir uns noch fragen, wie heißt denn unser König? Wie wird er genannt? Was sind seine Namen? Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Warum solche Namen? Nun, Namen hatten immer Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du weißt, was dein Name bedeutet. Mein Name heißt Beschützer. Eigentlich ein ganz guter Name. Beschützer. Namen hatten immer Bedeutung. Denkt an Jakob und Esau. Ganz tolles Beispiel eigentlich dafür. Der erste kam heraus, rötlich und behaart am ganzen Leib. Also hat man ihn Esau genannt. Behaart, rau bedeutet das. Danach kam sein Bruder heraus. Seine Hand hielt die Ferse Esaus. Also hat man ihn Fersenhalter genannt, Jakob, was aber auch Betrüger hieß. Und gerade diese Namen hatten noch eine Bedeutung, wo? Ja, wo Isaak seinen Segen an den Erstgeborenen geben wollte. Und dann kam der unbehaarte Jakob, hat sich behaart gemacht durch Felle. Der Betrüger, der so den Segen erlangt hat, seinen älteren Bruder um den Segen quasi betrogen hat. Namensbedeutung. Hosea, auch ganz, ganz bedeutsam. Er sollte seinen Kindern Namen geben. Fragt man sich auch, warum Gott sowas einem Menschen sagt. Könnt ihr euch mal angucken, was er für Namen geben sollte. Also man verkündigt Namen, sie haben eine Bedeutung und so ist es auch mit dem Messias, mit dem Christus. Sie übersteigen alles Irdische und diese Namen hier sind allein auf ihn zu münzen. Wunderbarer Ratgeber. Er ist ein Ratgeber. Wir werden gleich noch Jesaja 11 lesen. So wie Könige es machen, so wie Könige Rat geben. Denkt an Salomo, der Rat gegeben hat. Den beiden Frauen, wo die beide um das Kind gestritten haben. Ein guter Rat oder eine gute Sache, die er da gemacht hat. Jesus gibt den Menschen Rat über Erlösung, über sein Reich. Schaut euch die Bergpredigt an. Wie kommt ihr in sein Reich? Was bedeutet es, in seinem Reich zu leben? Er gibt den Menschen Rat. Starker Gott. Ein Gottesbeweis im Alten Testament, dass Christus, Jesus, der Messias ist, dass er Gott ist. Starker Gott. Trotzdem als Kind geboren. Vater der Ewigkeit, ganz komische Sache finde ich, wenn man das so liest, warum ist der Sohn Jesus der Vater? Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, ich habe es mich gefragt. Nun, das Wort Vater kann eben Vorfahr oder auch Urheber bedeuten. Unser Herr Jesus war der Urheber der Ewigkeit, er war von Anfang an da. Micha 5, Vers 1 sagt, auch eine Prophezeiung auf den Messias und wo er geboren wird, Bethlehem Ephrata. Dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Die voranliegende Ewigkeit. Daher ist er der Urheber. Das Neue Testament bestätigt das. Lest Johannes 1. Das Wort kam aus der Ewigkeit, er war ewig. Kolosser 1. Christus ist ewig. Und der letzte Name, wie er genannt wird, Prince of Peace. Fürst des Friedens. Sein Reich ist geprägt vom Frieden. Er hat den Frieden mit Gott geschaffen und wir dürfen wissen, dass er nochmal den vollkommenen Frieden schaffen wird. Auf der Erde hinein in die Ewigkeit, wo keine Träne mehr sein wird, wo kein Tod mehr sein wird, wo Vollkommenheit herrschen wird. Grund zur Freude. Grund zur Freude. Unser Christus ist hoch zu loben und seine Herrschaft wird beschrieben in Vers 6. Groß ist die Herrschaft, der Friede wird kein Ende haben. Auf den Thron Davids über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Was für eine Fülle hier drin steckt. Es wird eine große Herrschaft sein. Und das ist Voraussetzung für den Frieden. Ja, wenn ein großer Herrscher da ist, er wird Frieden schaffen. diese ewige Friedensherrschaft von demjenigen, der den Thron Davids besteigen wird. Wieder zurück, 2. Samuel 7, da wird das verheißen. Auf deinem Thron Davids wird einer sitzen, der ewig herrschen wird. Diese Friedensherrschaft des messianischen Davidsamen wird sein durch und durch Frieden. Es wird festigen und Bestand haben, eben durch diese Eigenschaft von Recht und Gerechtigkeit. Davon ist sein Reich geprägt. Kennen wir das bei uns? Ja, wir haben einen Rechtsstaat, aber geht alles mit rechten Dingen zu? Wahrscheinlich nicht. Bei ihm ja. Das hält sein Reich. Das hält sein Reich. Gerechtigkeit und Recht. Und wir vergleichen das mal noch mit einer anderen Prophezeiung, 2 Kapitel weiter, in Jesaja 11, die genau das nochmal deutlich macht und die uns das nochmal zeigt, was es bedeutet. Jesaja 11, 1 bis 5. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, Vater von David, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates, ja, wunderbarer Ratgeber, und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gradheit. Er wird die Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Hier wird über den Messias gesprochen und das Friedensreich. Und so wird es sein, wenn man das weiterliest. Es werden unglaubliche Dinge sehen, ja, wie der Wolf beim Lamm leben kann. Kann man sich nicht vorstellen. Aber so wird dieses Friedensreich sein. Und das ist Grund zur Freude. Das dürfen wir erleben. Wir dürfen einmal bei ihm in Frieden, in Herrlichkeit leben. Damit komme ich langsam zum Ende. Ich durfte noch eine Entdeckung machen in den ganzen Versen hier in Jesaja 9. Die geschriebene Zeitform, wie Jesaja das schreibt, ist nicht, es wird so sein, es wird so sein, es wird so sein, also prophezeien, sondern hauptsächlich Gegenwart. Die Prophezeiung ist so geschrieben, als wäre sie zum Greifen da, als stände sie direkt vor Jesaja und nicht erst 700 Jahre im Voraus. Er schreibt es mit so einer Sicherheit, dass all das geschehen wird, als wäre es schon da. Und wir dürfen rückblickend sagen, ja, der Messias, er war da. Er kam auf diese Welt als kleines Kind, um für uns zu sterben und für Sünder zu sterben und uns zu retten. Und diese Gegenwartssicherheit begründet Jesaja womit? Und das ist der letzte Teil von Vers 6. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Darum kann er sich so sicher sein, dass das alles eintrifft, dass es so gegenwartsreal ist, weil der Eifer des Herrn der Herrscharen dies tun wird. Was sich nochmal Verständnis auf den ganzen Abschnitt hier bezieht, dass Gott es tun wird. Sein Eifer, seine Leidenschaft, was ist das? Denkt an die Leidenschaft von Spitzensportlern. Sie kämpfen mit einem Eifer, mit einer Leidenschaft. Ja, oder den Gewichtsheber Matthias Steiner, vielleicht habt ihr den noch im Ohr. 2007 ist eine Frau beim Autounfall ums Leben gekommen. Und erinnert ihr euch an diesen Moment hier? Der hat die Goldmedaille in Peking 2010 gewonnen und hat das Bild seiner verstorbenen Frau hochgehalten. Und hat gesagt, diesen Sieg widme ich meiner Frau. Seine Leidenschaft zu ihr hat es möglich gemacht, dass er ringen konnte, dass er kämpfen konnte, dass er Rekorde gebrochen hat. Die Leidenschaft zu ihr, den Eifer, diesen Sieg für sie zu erringen. Und noch viel mehr hat Gott Eifer und Leidenschaft, um das alles in die Tat umzusetzen. Das hat er vor 2000 Jahren getan. Und er hat gewissermaßen, das ist nicht biblisch bewiesen, aber gewissermaßen auch dein Bild hochgehalten, gesagt, für dich tue ich das. Mein Eifer wird das alles tun für dich. Für dich. Für dich habe ich diesen Sieg errungen am Kreuz. Sein Reich erstrahlt. Und es wird noch einmal Vollendung erleben. Und du durftest ihn hoffentlich schon kennenlernen, diesen Christus. Er schenkt Freude. Warum? Weil er dich befreit von der Knechtschaft der Sünde. Weil er den Frieden mit Gott gebracht hat, aber noch einmal einen vollkommenen Frieden schenken wird. Weil er dafür gesorgt hat, dass der Messias geboren ist, dass seine Herrschaft aufgerichtet werden konnte und noch einmal zur Vollendung gebracht werden kann. Und deswegen kann ich nur sagen, freue dich, dein König kam und er wird wiederkommen. Und diesen Punkt möchte ich deswegen mit ein paar Fragen schließen. Hast du Freude darüber, dass die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen ist? Hast du Freude darüber, dass einmal aller Krieg vorbei sein wird? Gerade in Zeiten, wo der Terror wiederum näher gerückt ist, Berlin. Freude darüber, dass er Frieden geschafft hat zwischen dir und Gott? Hast du Freude darüber, dass Christus in die Welt kam, um das alles zu bewirken, von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha? Freude. Lass diese Freude ausstrahlen in deinem Leben. Sei dankbar dafür, dass er diesen Eifer an den Tag gelegt hat, um alles zu tun. Lebe ein Leben für ihn. Das ist unser Jesus. Er ist gekommen, um uns von Sünde zu befreien, sein Reich aufzurichten, hinzuführen in sein ewiges Reich. Er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Sein Leben ist gegeben worden, um dich von Sünde zu befreien. Das ist Weihnachtsfreude, womit wir in diesen Tagen denken und die ich mir wünsche, dass sie nicht aufhört. Deswegen habe ich das hinten an Weihnachten eben nochmal angestellt, jetzt am 25. Dass sie nicht aufhört. Diese Freude ist durchdringend, eben nicht nur Weihnachten, durchdringend in unserem Leben. Und so hat Jesaja uns das deutlich gemacht. Vor 700 Jahren, bevor das geschehen ist, als der Messias kam, wo das begonnen hat, wo das Licht kam. 2000 Jahre nach diesen Ereignissen dürfen wir dasselbe Licht entdecken in seinem Wort und verstehen, was da geschehen ist. Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Dieses Licht ist gekommen, um unsere Finsternis zu verwandeln in sein Licht. Und dort ist durchdringende Freude. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen. Dass wir das mitnehmen in die nächste Zeit, am besten ins nächste Jahr, dass es zu Weihnachten dann nächstes Jahr immer noch ist, dann nochmal aufgefrischt wird, dass wir diese Freude in unserem Leben haben. Das ist die Anwendung heute. Freue dich darüber, was du gehört, was wir gelesen haben. Vollkommene Freude mit Christus. Amen.